Zum Einstieg in diese Predigt will ich vor kurz von einem gewissen Apollos, einem Juden, etwas erzählen. Dieser Apollos, der kam in eine Stadt Ephesus, in der Türkei liegt. Und von ihm heißt es in Apostelgeschichte 18, Vers 24 und folgend: Apollos war ein gebildeter, wortgewandter Mann und kannte sich bestens aus in den Heiligen Schriften. Also das Alte Testament ist damit gemeint. Er war auch in der christlichen Lehre unterrichtet worden und sprach von Jesus mit großer innerer Begeisterung und unterrichtete zuverlässig über sein Leben und seine Lehre. Dieser Apollos nun trat in der Synagoge, also dem Gottesdienstraum, Gottesdienstgeschehen der Juden damals, trat in der Synagoge von Ephesus auf und sprach dort frei und offen von Jesus. Apollos, ein Mann mit ganzem Eifer und ehrlicher Überzeugung von Jesus Christus. Und so erzählt er das auch. Er macht es geschickt. Er kennt sich im Alten Testament super gut aus. Na, das ist doch eine Person. Davon könnte es gleich 10 geben. So stellt man sich das vor. Man könnte sagen, da brennt jemand innerlich richtig für Jesus Christus und das strahlt auch dann nach außen. So ist das. Und dieses Strahlen nach außen, das blieb nicht ohne Wirkung. Eine dieser Wirkungen ist dann ganz wahrscheinlich auch eine kleine Gruppe von Jesus-Anhängern, die sich in Ephesus, die da zusammengefunden hat. Und die trifft der Apostel Paulus. Einige Verse später, da wird davon berichtet. Und das möchte ich uns heute Morgen lesen, auch zur Predigt. Ich lese das immer so abschnittsweise. Während Apollos in Korinth war, zog Paulus durch das kleinasiatische Hochland und dann zur Küste hinunter nach Ephesus. Dort traf er auf eine Gruppe von Jüngern. Dieser Paulus ist also sozusagen auf einer Missionsreise in der westlichen Türkei unterwegs. Der machte viele solcher Reisen, manche dauerten länger, manche weniger. Seine Aufgabe war, er gründete Gemeinden, er besuchte Gemeinden, die er gegründet hatte. Und so war es dann auch, dass er an die Küstenstadt Ephesus kam. Da war er schon mal. Aber da liest man gar nicht, dass eine Gemeinde oder was gegründet wurde, sondern da zog er nach einiger Zeit wieder weiter. Und ich kann mir vorstellen, dass es ihn umso mehr gefreut hat, als er jetzt wieder zurück nach Ephesus kam, dort auf eine Gruppe von Personen zu finden, zu treffen, die sich Jesus anhängern. Die Freude war sicherlich groß. Ich stelle mir das so vor, Paulus trifft sie irgendeiner Art und Weise und er kommt mit ihnen in Kontakt und ins Gespräch und er merkt irgendwie, ja und doch nicht ja. Hier fehlt irgendwas. Kann das sein? Was kann das denn sein? Ich führe das mal so ein bisschen aus. Es ist irgendwie so etwas wie ein unvollständiges Christsein. Unvollständiges Christsein? Wie soll das denn bitte schön aussehen? Christ wird man doch, indem man zum persönlichen Glauben an Jesus Christus kommt. Punkt. Ja. Kurze Antwort. Obwohl. Zum Glauben an diesen Jesus waren diese Menschen ja gekommen. Und doch war ihr Christsein irgendwie unvollständig. Paulus würde wahrscheinlich sagen, du, das merkt man doch, wenn man in die Begegnung mit denen kommt, oder? Aber er weiß zunächst nicht richtig, woran das liegt. Und so fängt er einfach an zu fragen. Und er geht so mal verschiedene Punkte durch und fragt sie. Und da heißt es dann in Vers 2, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr zum Glauben gekommen seid? Fragt er sie. Den Heiligen Geist empfangen? Entgegneten sie. Wir haben noch nicht einmal gehört, dass es den Heiligen Geist gibt. Hallo. Christen, die noch nichts vom Heiligen Geist gehört haben? Christsein ohne Heiligen Geist, gibt es sowas? Also ich glaube, das war für den Paulus auch nicht so geläufig. Das war für den auch fremd, dass er auf einmal sowas vorfand. Und ich versuche mir seine Augen vorzustellen, als die Jünger da sagten, wie, Heiligen Geist? Was ist denn das? Aber Paulus fragt einfach weiter. Vers 3. Was für eine Taufe ist denn an euch vollzogen worden, wollte Paulus wissen. Und jetzt kommen wir zum Punkt, das kannten sie. Vom Heiligen Geist wussten sie noch nichts, aber Taufe, das kannten sie. Und da sagten sie, die Taufe des Johannes. Die Taufe des Johannes, das war das, was dieser Apollos, von dem ich eingangs berichtet habe, was der gelehrt hat. Von ihm heißt es nämlich in einem Zwischensatz aus dem ersten Bibeltext, den ich gelesen habe, den habe ich weggelassen, aber hier kommt er. Apollos, er kannte jedoch nur die Taufen, wie sie Johannes geübt hatte. Weil dieser Gruppe junger Gläubiger hier in Ephesus, soll ich einmal sagen, nicht an das ganze Evangelium herangekommen sind, ihnen nicht das ganze Evangelium, die ganze gute Nachricht von Jesus Christus gelehrt worden ist, war ihr Christsein nicht rund geworden. Ihnen fehlte einfach etwas, um als Christ zu leben. Darum jetzt Paulus nochmal in Vers 4, Apostelgeschichte 19. Da sagte Paulus, Johannes rief als das israelitische Volk zur Umkehr auf und taufte die, die seinem Aufruf folgten. Aber er verband damit die Aufforderung, an den zu glauben, der nach ihm kommen würde, nämlich Jesus. Ja, an Jesus glauben, das taten sie doch. Aber mit der Taufe scheint irgendwie etwas nicht zu stimmen. Das merkten sie offensichtlich in dem Moment alle. Und Paulus muss ihnen diesen Punkt weiter erklärt haben. Denn im nächsten Satz heißt es, als sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen von Jesus, dem Herrn, taufen. Da ließen sie sich taufen. Ja, aber Moment mal, worin besteht denn der Unterschied zwischen dem einen, von dem Johannes getauft sein, und dem der Taufe, die Paulus hier meint? Die Taufe des Johannes, das war so etwas wie eine religiöse Waschung in der alttestamentlichen, in der jüdischen Tradition. Hierzu bedurfte es keinen Glauben an Jesus Christus und vor Jesus Christus konnte es diesen Glauben ja auch noch nicht gar nicht geben an ihn. Eine Reinigungszeremonie sozusagen, in der ein Mensch zum Ausdruck bringt, dass er Schuld durch das Wasserbad, die Taufe, also dieses Untertauchen, diese Taufe, vor Gott bereinigt haben möchte. Er bringt das zum Ausdruck. Deswegen kommt er hin und lässt sich da taufen. Er möchte es vor Gott bereinigt haben. Ist doch nicht schlecht, oder? Wenn man die Evangelien liest, dann kann man lesen, dass da eigentlich zu Johannes dem Täufer eine große Menschenmasse immer hinströmte. Da war Bewegung drin. Viele aus dem Volk Israel, die hatten diesen Wunsch, dass ihre Schuld vor Gott doch bitte gereinigt werden könnte. Ist wirklich nicht schlecht. Und doch scheint es, ich sag mal, einen fundamentalen Unterschied zu geben zwischen dem einen Geschehen, Johannes, die Taufe des Johannes, und dem, was neutestamentliche Taufe bedeutet. Im Neuen Testament ist nämlich Taufe vorrangig etwas. Ja, was denn? Was ist es denn? Es ist vorrangig nicht, dass ich zu Jesus komme und ihn bitte. Es ist vorrangig nicht, dass ich mich zu Jesus Christus bekennen will. Das gehört dazu. Ja. Aber es ist nicht vorrangig. Vorrangig ist in der neutestamentlichen Taufe etwas anderes. Gott bringt etwas zum Ausdruck. Der gleiche Paulus, der hier in Ephesus zu diesen Leuten und mit diesen Leuten redet, er formuliert es einmal so in seinem Brief an die Christen in Rom. Da heißt es im Römerbrief Kapitel 6, ihr müsst euch doch darüber im Klaren sein, was bei der Taufe mit euch geschehen ist. Wir alle, die in Jesus Christus hineingetauft wurden, sind damit in seinen Tod hineingetauft, ja eingetaucht worden. Durch diese Taufe wurden wir auch zusammen mit ihm begraben. Und wie Christus durch die Lebensmacht Gottes des Vaters vom Tode auferweckt wurde, so ist uns ein neues Leben geschenkt worden, in dem wir nun leben sollen. Die neutestamentliche Taufe ist so etwas wie eine von Gott gewirkte Verbindung mit dem Tod und der Auferstehung Jesu Christi. Und das kann ich nicht machen. Das kann kein Täufling selbst machen. Das muss von Gottes Seite kommen, diese Verbindung zu schaffen. Und Paulus schreibt im Römerbrief ja auch nicht von irgendeinem Symbol, in dem das so zum Ausdruck kommt, also so ein symbolisches Geschehen. Nein, es geschieht mit euch, sagt er. Also das ist stärker, das ist markanter. Und er meint schon gar nicht ein Symbol, auf das ein Christsein verzichten könnte oder das durch irgendwas anderes ersetzt werden könnte. Schließlich, so betont er, geht es um heilsgeschichtlich, also die ganz fundamental wichtigen Dinge, die im Himmel und auf Erden geklärt sein müssen. Es geht um den Tod und die Auferstehung Jesu Christi. Dazu gibt es eine Verbindung, die Gott selbst herstellt. Heute möchtet ihr drei euch taufen lassen. Gabi, Ute, David. Na klar, kommt eure Taufe hier heute zustande, weil ihr drei den Wunsch selbst geäußert habt. Logo. Bei uns gibt es keine Zwangstaufe und auch nichts mit Geschrei. Nein, ihr wolltet es selbst. Und die Taufe, die setzt auch eure Einsicht voraus, und das haben wir auch gerade gehört, eure Einsicht voraus, dass ich als Mensch vor Gott schuldig geworden bin. Sie setzt voraus, dass ich diesen Jesus Christus um Vergebung meiner Schuld gebeten habe. Gabi gehört ja schon länger zur Gemeinde. Das ist bei David und bei Ute hier noch nicht der Fall. Aber natürlich für die Gemeindeleitung im Vorhinein auch Gespräche mit ihnen. Und wir haben zum Orientierungsseminar auch geführt. Und da wird es auch zum Ausdruck gekommen und da fragen wir die Person extra, sag mal, kannst du das für dein Leben auch so sehen, dass Christus für deine Schuld gestorben ist? Taufe setzt voraus, dass ich Jesus Christus um Vergebung meiner Schuld gebeten habe. Und sie setzt drittens voraus, dass ich diesen Jesus Christus um die Lenkung meines Lebens bitte und ihm diese Lenkung meines Lebens anvertrauen möchte. Im ganzen Neuen Testament, da können wir durchgehen, was wir wollen, gibt es keine Taufe ohne diesen Start. Gibt es nicht. Und das ist wichtig festzuhalten. Wichtig, weil sich darum nämlich heutzutage bei uns so, ich sage mal, so viele Traditionen oder Anschauungen gebildet haben. Auch in freien evangelischen Gemeinden. Na, also was geschieht in der Taufe zum Beispiel? Aber wir sollten uns nicht blenden lassen. Es ist wichtig, dass ihr drei dieses Ja zu Christus habt. Ja. Und das sollt ihr auch für euer Leben festhalten. Aber die Taufe, die ist weit, weit mehr. Dies ist eine Reaktion Gottes auf dein Leben und für dein Leben. Es ist Gottes Zusage für dein Leben. Jetzt komme ich wieder zurück auf die Apostelgeschichte. Wie ging das denn weiter? Und als Paulus ihnen dann die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie herab und sie redeten in geistgewirkten Sprachen und machten prophetische Aussagen. Ja, könnte man sagen, das war nun ein Unterschied zwischen vorher und nachher. dieser Unterschied? Er besteht aber nicht nur in geistgewirkten Sprachen oder prophetischen Worten, also in Gaben, die der Geist Gottes Menschen schenkt. Neben diesen Gaben, ich meine, diese Gaben gibt es heute auch, kenne ich auch. Aber neben diesen Gaben gibt es auch eine ganze Fülle von anderen Gaben, die der Geist Gottes, dem einen diese, dem anderen das, diese, jene, schenkt. Der Unterschied zwischen damals und jetzt bestand für diese Menschen vorrangig darin, vorher waren sie nicht getauft und jetzt getauft. Sie waren vorher nicht im Besitz des Heiligen Geistes, aber jetzt hatte er von ihnen, von ihrem Leben Besitz ergriffen. Jetzt ist im Leben dieser Menschen Christsein rund, Christsein vollständig geworden. Ich habe das abschließend versucht, nochmal in einer Skizze darzustellen. Wenn man Apostelgeschichte 2 liest, sind das so die Big Five, die fünf großen Dinge, die zum Leben, zum Beginn eines Lebens mit Jesus Christus gehören. Da ist zum einen Umkehr, das Erkennen, Metanoia steht ja, mein Leben verläuft so, es läuft weg und ohne Gott, es wird gedreht. Hinwendung zu Gott. Das ist zum anderen der Glaube. Der Glaube, dass Christus mir meine Schuld vergibt und dass er Herr in meinem Leben ist, dass er der Sohn Gottes ist, der für mich gestorben ist. Dann gibt es als dritten die Taufe. Der Heilige Geist und als fünften die Gemeinde. Wer das nicht glaubt, bitte nachlesen. Apostelgeschichte 2, ab Vers 37. Bitte nachlesen. Aber jetzt die Zuspitzung. Wo eins dieser fünf im Leben eines Menschen fehlt, der Christ geworden ist, der lebt unvollständig. Da fehlt was in deinem Christsein, wie in dem Kuchen, wenn du ein Stück daraus nimmst, da fehlt was. Das ist nicht rund. Und genau das war der Punkt, woran die Menschen in Ephesus, wo es bei ihnen hakte. Seht ihr die Stücke, die darin fehlten? Da waren vielleicht die 12, so waren 12 Gruppen, 12 Personen, das konnte auch eine kleine Gemeinde gewesen sein. Ja, die drei wären da, aber Taufe und Heiliger Geist waren nicht da. Da fehlte was. Und das merkte Paulus sofort. Jesus Christus möchte aber, dass dein Leben auch als Christ rund wird. Dass es vollständig wird. Dass du daran teilnehmen kannst, all das, was Christus geschenkt hat. Dass du nicht anfängst zu selektieren und meinst, das wär's. Das wird nicht gehen. Deswegen ist es gut für euch. Ihr seid heute dabei, ich sag mal, dieses Ding rund zu machen. Ja, da kommt was dazu. Und für David und Ute wird es in den nächsten Wochen auch noch, werden wir auch die Gemeindeaufnahme noch machen. Das kommt auch noch. Es ist gut, dass ihr auf dem Weg seid, es rund werden zu lassen. Auch für Gabi. Du hast vorhin uns erklärt, dass sie sagt, ich bin innerlich nicht ruhig geworden, nicht ruhig geblieben darüber, bin ich denn getauft oder nicht? Merkt ihr, das ist dieses Stück, was fehlt. Und Jesus möchte gerne, dass es vollständig wird. Vielleicht sitzen heute hier viele andere in dem Raum, die sich bei dieser Frage, bei diesem Kuchen hier da vorstellen und fragen, ja, wie ist das denn bei mir? Ist das denn vollständig in meinem Leben? Oder fehlt da auch was? Du, ich kann dir zwei Dinge zusichern. Das erste, dieser Jesus Christus möchte, dass es in deinem Leben so rund wird als Christ, wie es da oben beschrieben wird. Diese Elemente zusammengehören. Das Erste. Das Zweite, der Heilige Geist, von dem hier eine Rede ist, ein Stück, der wird dich so lange nicht in Ruhe lassen, bis du diese Gewissheit für dein Leben hast, dass das rund ist. Da ist er am Arbeiten. Das ist sein Geschäft. Jesus Christus sagte mal von dem, der ist derjenige, der euch alles lehren wird, aufzeigen wird, was mein Wille ist. Johannes Evangelium, Kapitel 14, lest nach. Wenn du also das Empfinden hast, da arbeitet was an mir, sag ich, ja, dann ist das der Geist Gottes, der arbeitet. Hat Jesus damals schon gesagt, dafür kommt er. Das Anliegen heute. Ein Leben als Christ darf rund werden. Und das ist, wenn es rund wird, ist es eine Sache zu feiern. Und das wollen wir heute machen. Wir wollen heute euch drei taufen. Und es ist für die Gemeinde einfach eine Feier, dass das sein darf. Wir werden im Anschluss daran auch noch einige Lieder miteinander singen, die zum Ausdruck bringen dürfen, dass wir das feiern dürfen. Hier wird das Handeln Gottes deutlich. Und das ist Handeln für uns zum Segen. Amen.